This is Dave Bradshaw, and you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Erstmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Wir haben gerade, wenn ich das Jahr aufnehme, den 4.1. und heute geht es weiter mit unseren Star Trek Strange New Worlds Episodenbesprechungen. Diesmal 4 am Stück, das hatte ich ja angekündigt über Social Media, weil einfach zum Ende des Jahres hin ist ein bisschen zeitlich eng geworden ist. Und darüber hinaus, ich ehrlich sagen muss, so begeistert war ich auch nicht von den Episoden. Da werden wir aber gleich drüber sprechen. Ja, wir kommen langsam Richtung Finale. Am morgigen Donnerstag finden die 9 Folgen statt. Das heißt, ich werde das hier heute noch für euch veröffentlichen, sodass ihr morgen und für morgen schon diese Review einmal habt. Ja, Strange Worlds hat mich ja in den ersten 4 Folgen total begeistert. Ich war ja richtig angetan. Eine der besten Star Trek-Serien, die ich bis jetzt gesehen habe. Da stehe ich auch zu. Total starke Folgen, jede in sich und auch im Zusammenhang. Ja, aber jetzt, die nächsten 4 Folgen, fallen für mich extrem stark ab im Verhältnis zuvor. Ja? Das kann man nicht nur in meiner Wahrnehmung sehen, sondern auch in den IMDb-Bewertungen. Da haben wir bei Folge 5, also bei der ersten, die wir gleich sprechen werden, bei Spock Amok haben wir noch 8,1 Punkte bei IMDb und dann fällt das bis Folge 8 bis auf 6,1 ab. Und ich muss leider sagen, zu Recht, denn die Folgen haben nicht mehr die Qualität der ersten 4. Da die erzählen andere Aspekte, aber irgendwie machen die auch nicht so viel Freude, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen werden wir vielleicht noch ein bisschen weniger detailliert über die Folgen sprechen. Aber wir werden uns alle Folgen jetzt mal gemeinsam anschauen. Ich hoffe drauf, dass wir jetzt hier einfach nur einen kleinen Tiefpunkt hatten und jetzt nochmal ein starkes Finale kriegen. Das traue ich den Machern auch zu. Auch ausgehend von dem, was wir am Anfang hatten. Und ich hoffe, dass ich da auch wirklich nochmal die Bestätigung kriege, dass es genauso ist. Ja, Folge 5 war die Folge Spock Amok. Laufzeit 52 Minuten. Regie hat diesmal geführt Rachel Leiterman. Die kennt man nicht aus dem Science-Fiction-Bereich, aber vielleicht für ihre Aktivität bei Serien wie Billy the Kid, Chapel Wade oder The Good Doctor. Da hat sie mitgeschrieben. Und sie hat die große Spock-Folge erfunden. Wir beginnen wie bei jeder Folge mit einem, was bisher geschah. Da kriegen wir nochmal einen Rückblick auf Spocks Verlobung, also hier mit Teprin, wie die ihre gemeinsame Zeit haben, wie die sie quasi ihm fragt, ob er sie heiraten möchte und sie sich damit verloben. Das wird hier nochmal aufbereitet. Und dann sehen wir die Enterprise im Dock und sehen dann auch die Schäden an der Enterprise, die wir aus der letzten Folge mitgenommen haben. Die Folge beginnt auch direkt mit Spock. Wir merken ja schon, Spock ist so der Ankerpunkt dieser Folge. Und zwar beginnt die mit einem Albtraum von Spock. Und zwar träumt Spock von seiner Hochzeit mit Teprin. Und auf einmal sieht er nicht mehr aus wie ein Vulkanier, sondern wie ein Mensch. Und muss dann gegen sich selbst kämpfen. Das heißt, Spock hat hier die Angst, dass seine menschliche Seite vielleicht eine Gefahr ist für die Beziehung. Wird zumindest so suggeriert. Und des Weiteren haben wir hier noch im Einstieg den zweiten Handlungsstrang. Das ist so ein bisschen die Wartung der Enterprise und der Landurlaub der Mitarbeiter der Crew. Ja. Dieser Landurlaub und auch die Wartungsweiten finden auf Sternenbasis 1 statt. Das ist die Sternenbasis, die sich im Orbit der Erde befindet. Die wird wieder schön dargestellt, auch mit diesen Kuppeln, wo wir auch den Lebensraum drunter haben, was sehr cool aussieht. Also von der Optik ist wieder hier nichts zu beanstanden. Ja, und was kriegen wir denn für eine Geschichte? Wir kriegen die Geschichte, dass Teprin und Spock wieder zusammenkommen. Die möchten natürlich sich jetzt hier noch mehr miteinander vertraut machen, wollen dann ein Ritual durchführen, wo sie quasi in den Geist des anderen reinsehen können und sich somit besser kennenlernen. Ja, und das geht ein bisschen schief, denn wir haben hier eine Geschichte, eine typische Comedy-Geschichte eigentlich, nämlich eine Körpertauschgeschichte. Die beiden wechseln die Körper. Das wird später dann noch relevant für die weitere Erzählung. Dann haben wir danach 3 parallel laufende Erzählstränge. Einmal eine Verhandlung, und zwar mit den Rongovianern, ein Volk, das in die Föderation eintreten soll, weil sie genau in der Schnittstelle zwischen dem Föderationsraum und dem Raum von Klingonen oder Romulanern leben. Und die Föderation möchte das gerne als, wenn es jetzt mal Brückenkopf haben, um da so eine Absicherung zu haben. Und hier möchte man halt mit diesen Verhandlungen treten. Für die Verhandlungen sind Pike und Spock vorgesehen, was natürlich jetzt mit dem Wechsel der Rollen von Spock und T'Pain für entsprechende Probleme ist. Dann haben wir noch eine Resozialisierungsmaßnahme. T'Pain ist eigentlich da, weil sie auf der Sternenbasis jemanden in ihre Maßnahmen holen will. Das heißt, auch da kriegen wir diese Veränderung. Und wir haben des Weiteren die Crewmitglieder, die nicht in den Landurlaub gehen, nämlich einmal die Nummer 1 und einmal La'an, die ihr gemeinsam auf dem Schiff bleiben, weil sie gerne da sind. Und die dann eine alte Crew-Methode, also eine Vorgehensweise für neue Crewmitglieder durchgehen, und zwar das Enterprise-Bingo. Das wird hier nachgespielt. Das heißt, wir haben so eine doch Comedy-orientierte, aber nicht Comedy-lastige Folge. Ja, es sind Comedy-Aspekte drin, aber es sind trotzdem noch ernsthafte Aspekte drin. Das finde ich ganz gut. Im Fokus liegen hier in der Folge, obwohl wir ja verschiedene Stränge mit Spock, mit T'Pain, mit auch Pike dabei und auch mit den anderen der Crew haben, liegt der Fokus ja ganz klar einmal auf Spock, klar, weil es halt um seine Sorge mit seiner menschlichen Seite geht. Und einmal auf Schwester Christine Chapel, die noch dazu kommt, die wir ja jetzt kennen von der Krankenstation, die Spock ja auch schon angeflirtet hat bei seiner ersten Außenmission und die hier von Jess Bush gespielt wird, die ja vielleicht aus Playing for Keeps oder Home and Awakened. Und die beiden sind so der Fokus in dieser Folge. Wir haben einerseits, wie gesagt, Spock in dem Spannungsfeld zwischen Beruf und Privatleben, denn die Verhandlungen sorgen schon dafür, dass er das erste Treffen mit T'Pain nicht einhalten. Danach machen die das Ritual, wo dann dieser Körpertausch stattfindet. Und dann wird es halt umso komplizierter, ja. Das heißt, jetzt muss er sich nicht nur in sie hineinversetzen, jetzt steckt er quasi in ihrem Körper und muss jetzt mit ihrem Leben klarkommen. Das heißt, es geht nicht nur darum, die Erfahrung nachzuerleben, vielleicht auch Vorstellungen zu erleben, sondern jetzt selbst in der Rolle zu sein, die sie einnimmt und für sie genauso umgekehrt. Das ist eigentlich die bestmögliche Form, sich in den Partner hineinzuversetzen. Und bei Spock immer die Angst, ist er denn genug Vulkanier oder zu viel Mensch? Das ist die große Frage. Ja, und Chapel auf der Gegenseite ist so ein bisschen in ihrem persönlichen Findungsbereich. Da wird auch im Gespräch mit dem anderen Crewmitglied erklärt, dass sie da, sagen wir mal, körperbetonte Beziehungen hat. Sie hat jetzt gerade mit einem anderen männlichen Sternflottenoffizier, glaube ich, eine Beziehung, hatte schon mit einem weiblichen Sternflottenoffizier eine Beziehung und hat halt nicht dieses Verlangen nach Bindung. Das heißt, sie möchte ihre Zeit genießen und hat halt nicht dieses Verlangen, sich groß zu binden. Was sie ganz klar hier qualifiziert ist, dieses sehr Emotionale. Das heißt, sie stellt sehr klar eigentlich die Seite von Spock dar, die er als Mensch ist. Und T'Pain auf der Gegenseite ist ja diese vulkanische Seite. Und die beiden zusammen sind so ein bisschen das, was Spock ausmacht, in zwei Personen nochmal gespiegelt. Und sie wird halt dann, dadurch, dass Spock alleine diese Resozialisierungsmaßnahme nicht umsetzen kann, wird sie ein Teil von seinem Team in Anführungsstrichen. Das heißt, er nimmt sie mit zu dieser Maßnahme, um ihn zu unterstützen. Durch diese verschiedenen Konstellationen haben wir natürlich auch verschiedene Interaktionen. Wir haben natürlich diese Spock-T'Pain-Interaktion, wo wir einfach diese Beziehungsberufsebene, das, was wir alle kennen, ja, es ist oft schwierig, wenn man viel auf der Arbeit zu tun hat, das mit seinen Beziehungen in Einklang zu bringen. Und das wird hier ganz klar dargestellt. Beide sind sehr stark eingebunden in ihren Job, aber nicht beide sind gleich stark bereit, mehr für die Beziehung zu opfern. Zumindest wirkt es so, dass Spock da noch nicht so bereit ist, wie T'Pain es ist. Was ich ganz schön fand, war dieser vulkanische Seelenaustausch, dass wir mal so ein echtes Ritual sehen aus dem vulkanischen Bereich. Und auch schön, dass die da die Originalsprache quasi, die vulkanische Sprache mit einbinden und dann auch den Originalton. Man merkt so einen Tonwechsel in der Folge. Ich schaue ja immer in der Synchro, weil ich auch die deutsche Synchro gut finde. Ja, und dann auch diese verschiedenen Rituale, die sie versuchen, das Ganze wieder rückgängig zu machen. Dann haben wir auf der Gegenseite dann noch eine weitere Interaktion, und zwar die von La'an und Nummer 1, die dann das Enterprise-Bingo spielen, die sich also in dem Fall in die Crewmitglieder reinversetzen wollen, warum die das zu machen. Das heißt, beide Geschichten sind so dieses, wir wollen sie hineinversetzen, jemand anderen. Ja, und dann haben wir halt die Verhandlung und die Resozialisierung. Die Resozialisierung fällt darauf raus, dass die Resozialisierung quasi abgelehnt wird. Das Ganze wird mit einem Schlag von Spock im Körper von Tipin gegen die entsprechende vulkanische Person besiegelt, was am Ende auch von Tipin wieder entsprechend zugestimmt wird. Ja, das war schon richtig, sie kennt ihn ja. Und wir haben auf der anderen Seite die Wandlung mit den Rongovianern. Die Rongovianer sind beheimatet im Beta-Quadrant, das auch nochmal dazu. Und sie sprechen von sich selbst, von einer Rasse, die über radikale Empathie verfügt oder diese einsetzt. Das heißt, sie versetzen sich immer in die andere Rolle rein. Das heißt, sie kommunizieren immer mit der Gegenseite so, wie die es erwartet. Aber sie wollen eigentlich nicht, dass die genauso reagieren. Denn Pike schafft es herauszukristallisieren, dass die Rongovianer es sehr schätzen, wenn jemand dann aus der eigenen Rolle ausbricht und deren Sicht einnimmt und auch mal aus der normalen Vorgehensweise rausbricht und das Ganze dann umstellt. Das ist zum Beispiel, dadurch kommt das raus, dass er Spock oder Tiprin, die er in seinem Körper steckt, jetzt zur Seite springt und sagt, er weiß, was Spock alles opfern muss, um die Rolle in der Sternenflotte einzunehmen. Damit springt er ja aus seiner Rolle raus und nimmt quasi eine Gegenposition ein zu der Sternenflotte. Und das schätzen die Rongovianer sehr. Und durch diese Vorgehensweise kriegt man sie auch dazu, mit der Sternenflotte zusammenzuarbeiten und dann auf ihrem Schiff, was ein altes Sonnensegelschiff ist, die Flagge der Sternenflotte zu hissen. Und wie gesagt, diese drei Handlungsstränge sind halt teilweise ein bisschen lustig. Ich finde sogar den mit La'an und Nummer 1 am lustigsten. Die anderen beiden sind schon ernster, weil es halt darum geht, verstehe ich denn die Rolle meines Partners, in der er normalerweise steckt oder sie normalerweise steckt. Das wird hier ganz gut dargestellt. Ich finde auch, das ist eine schöne Charakterfolge, auch wie die beiden Darsteller von Spock und von Tipin das jeweils spielen, die auch ihre Mimik, ihre Gestik ein bisschen verändern. Das finde ich sehr schön. Und auch die Interaktion im Team, dass wir wieder mehrere Konstellationen haben. Also einmal im Grunde Spock mit Schwester Chapel, was ja häufiger auftaucht. Dann Spock mit Pike wieder zusammen. La'an mit Nummer 1 zusammen. Wir bringen wiederum auch mit Schwester Chapel, weil wir jeweils diese Doppelbelegung haben. Das gefällt mir sehr gut. Also ich mag generell in der Serie bis jetzt diese Team-Interaktion. Das machen die wirklich sehr gut. Also die Folge hat mir noch gefallen. Der Comedy-Anteil war Gott sei Dank gering. Und der Charakteranteil doch deutlich höher. Ja, dann kommt die nächste Folge. Folge 6. Lifters Where Suffering Cannot Reach. Eine Folge mit einer Laufzeit von 50 Minuten. Regie hat Andy Agaganian. Entschuldigung, schwer auszusprechen. Hat schon viele Fantasy-Bereiche und Science-Fiction-Bereiche abgedeckt. Unter anderem bei Star Trek Discovery, bei Folgen Regie geführt oder bei Legends of Tomorrow oder bei Supergirl. Die Folge fällt schon ab. Wir hatten ja eben 8,1 als Wert und jetzt sind wir bei 7,8 als Wertung bei IMDb. Und das merkt man hier in der Folge auch. Also die Folge war für mich auch schon schwächer als die davor. Was sehen wir denn aus dem, was vorher geschah? Wir sehen einmal Pike mit seinem Schicksal, was ihm vorher bestimmt ist. Dann sehen wir nochmal den Bezug auf Uhura mit ihren ganzen Sprachkenntnissen. Und wir sehen das Geheimnis von Dr. Menga, was hier alles nochmal wieder aufgegriffen wird, um damit in die Folge einzusteigen. Wir starten die Folge damit, dass eigentlich ein bestimmter Bereich des Sternsystems kartografiert werden soll, aber dabei sich herausstellt, dass von hier jemand zur Hilfe kommt. Also wir springen eine ganz andere Richtung. Es geht nicht mehr nur um eine Kartografie, sondern es geht um ein Hilfegesuch, was daraus entsteht. Und die Erzählung teilt das dann wieder in verschiedene Handlungsstränge auf. Einmal haben wir Uhura, die jetzt unter La'an quasi arbeitet im Bereich der Sicherheit. Sie ist ja ein Kadett und soll alle Bereiche kennenlernen. Das finde ich ganz schön, dass man da zeigt, ähnlich wie wir es bei unseren Auszubildenden haben, dass Auszubildende Unternehmen ja auch so eine Abteilungsrotation haben. Also alles kennenlernen sollen im Unternehmen. Das finde ich, hat man ja ganz schön gemacht. Dann haben wir die Geschichte um den ersten Diener, die hier auftaucht. Und wir haben dazu jetzt auch noch medizinische Sachen, die neu reinkommen. Also wir haben auch hier so eine teilmedizinische Folge, was ich ganz schön finde. Wir haben unter anderem Uhura dann in Verbindung mit La'an auf einer Außenmission, wo dann auch so ein bisschen die Vorgehensweise der Sicherheit durchgegangen wird, weil Uhura hat das Gefühl, immer das Verlangen, Sachen direkt haptisch zu analysieren, also anzufassen. Und Lahn sagt ja ganz klar, das ist eine Gefahr, die wir aus Sicht der Sicherheit nicht akzeptieren. Wir scannen, bevor wir was anfassen. Auch da schön mal zu sehen, wer hat welche Vorgehensweise. Finde ich auch sehr gut erzählt. Und dann ergibt sich aus dieser Außenmission auch, dass Lahn Datenchips findet, die sie natürlich nicht durchs System analysieren kann, weil sie die quasi unter der Hand mitgenommen hat. Und sie gibt das an Uhura weiter zur Analyse. Und da finde ich auch ganz schön diese Einbindung, dass man sagt, auch eine Datensprache, eine Computersprache ist eine Sprache. Und deswegen kann Uhura diese analysieren. Dann haben wir auf der anderen Seite diese Geschichte des ersten Dieners, quasi einer hohen Person, eines hohen Kindes in einem Volk. Und da trifft Pike wieder auf eine alte Liebe, die ihn schon als Lieutenant kannte und die halt schon mal ihre Wege gekreuzt haben und hier dann entsprechend wieder auf sie zukommt. Und da verstrickt sich Pike auch so ein bisschen in das Problem zwischen dem persönlichen Beziehung und seinem beruflichen Ethos. Da sind wir wieder ähnlich über dem, was wir in der letzten Folge hatten, über dieses Spannungsfeld Beruf und Privatleben. Hier jetzt nicht, was die Zeit angeht, sondern was das Verhalten angeht. Denn emotional fühlt sich Pike sehr zu seiner alten Liebe hingezogen. Pike auch in ihrer Anwesenheit eine gewisse Unsicherheit, die wir vorhin noch nicht gesehen haben. Das heißt, er kriegt so charakterlich schon so ein bisschen mehr Butter dabei, ja. Geht dann auch mit zu ihr und das ist dann so ein bisschen paradiesisch dargestellt, die Umgebung, wo er dann ist. Ne? Und da muss er dann irgendwann ausbrechen, zu merken, das Paradies steht nicht über mein Ideal. Das finde ich auch schön dargestellt. Denn diese paradiesische Umgebung ist doch ein bisschen trügerisch, sagen wir es mal so. Gehen wir gleich nochmal. Dann haben wir natürlich noch den dritten Bereich, den habe ich noch gar nicht angesprochen, und zwar Dr. Mbenga. Ne? Ich habe schon gesagt, medizinische Forschung, das ist ja gerade für ihn wichtig. Kurz zu Dr. Mbenga selbst. Den kennt ihr vielleicht, den Darsteller aus dem Film Dune, da hat er den James gespielt. Vom Namen her, Name ist schwierig für mich. Versuche ihn auszusprechen, Babs Olo Sanmoku. Hat auch mitgespielt bei The Drowning oder bei Too Old to Die Young oder bei Marvel's The Defender. Er ist ja schon in der Vorgeschichte mit dem Leid seiner Tochter konfrontiert und hat jetzt mit der Ankunft des ersten Diener und dessen medizinischen Begleiters auf einmal neue Erkenntnisse, die seiner Tochter helfen können. Und da greift dann die Neugier des Wissenschaftlers, der halt viel mehr darüber erfahren will und damit Hoffnung schaffen will für seine Tochter. Und das, was wir hier jetzt einführen, wird in der übernächsten Folge nochmal im Rande aufgegriffen. Aber das ist schon ein Problem für mich. Hier wird ganz viel erzählt, ganz viele wissenschaftliche Kenntnisse und tolle Sachen und alles, die wenig Folgen haben für das, was danach kommt, muss ich sagen. Also, einmal die Geschichte, erster Diener beim Dr. Mbenga, medizinischer Fortschritt, Hoffnung für das Leben der Tochter. Andererseits, Pike und die Anführerin dieser, nicht Anführerin, aber die hohe Person dieser Rasse, wo er sich gerade befindet. Und die leben halt mit dem ersten Diener, der quasi für sie die oberste Stelle einnimmt. Und da kommt dann eine sehr bittere Erkenntnis am Ende. Der Junge wird halt zurückgebracht auf den Planeten. Vorher tauchen noch Situationen auf, dass er entführt werden soll und dass hier die Gefahr ist, gibt es hier einen Verrat in eigenen Reihen und dann stellt sich im Laufe der Geschichte heraus, dass das eher ein Schutz als ein Verrat war. Denn der erste Diener ist nicht da, das Volk anzuführen. Der erste Diener ist da, um sein Leben und seine Lebensenergie zu geben, um das Volk zu schützen. Denn die leben auf einem Planeten, wo ihre Lebensumgebung quasi schwebt über dem Planeten. Der Planet, kompletter Lava-Planet. Und sie leben von der Lebensenergie eines Kindes, um das hier aufrechtzuerhalten. Und das ist natürlich so für Pike ein absolutes No-Go, ist nicht bereit, ein Leben zu opfern für sowas. Aber hier ist dann auch diese schwere Frage, was ist denn das Bessere? Ein Leben opfern, damit alle leben? Oder das ein Leben schützen und dafür den Planeten nicht mehr bewohnbar machen? Und das wird hier nur so am Rande angesprochen, aber nicht weiter ausgeführt. Und das Spannende ist hier halt dieser Spannungspunkt mit der obersten Direktive. Denn die Enterprise darf sich ja nicht und das Verhalten auf dem Planeten einmischen. Weil sie dürften jetzt nicht einfach das Kind da wegnehmen. Das widerspricht der obersten Direktive und kann dann wiederum der ganzen Sternenflotte schaden. Das heißt, wir haben wirklich diesen Punkt. Erstmal die Überlegung, darf man ein Leben opfern für ein ganzes Volk? Und dann auf der Gegenseite, darf ich denn dieses ein Leben retten und damit die gesamte Sternenflotte gefährden, indem ich hier einen Bündnispartner oder einen Verbündeten, die noch nicht fest in der Sternenflotte sind, aber die zumindest zur Sternenflotte gehören, wieder zu verlieren, wenn ich es jetzt richtig noch umkomme. Ganz schwieriger Fall. Im Endeffekt muss die Enterprise hier unverrichteter Dinge abreißen, muss das Kind seinem Schicksal überlassen und hat damit halt auch eine sehr emotionale Folge hier geschaffen. Aber was ich hier mal so ein bisschen schade finde, ich finde, dass diese emotionale Tiefe gar nicht so tief da ist, sondern immer sehr oberflächlich vor sich hinschwappt, nicht vor sich hinwabert und dass auch Pikes Spannungsfeld nicht ganz so stark rüberkommt. Es ist noch gut, aber es ist nicht sehr gut. Ne? Ich finde, es hätte ein bisschen emotional tiefer gehen können. Und das fehlt mir ein bisschen. Trotzdem war die Folge noch gut. Also die erste war noch, so ein 2 plus gewesen, die Spock-Geschichte. Und die ist jetzt so bei 2 bis 2 minus, würde ich sagen. Leider wird es in den nächsten Folgen nicht besser. Denn die nächste Folge ist die Folge 7, ist Serena Squall. 50 Minuten Folge, Regie Sydney Freeland, auch bekannt für Regie in verschiedenen Walking Dead Serien, und zwar bei World Beyond und Fear the Walking Dead. Ganz ungewöhnlich, dass jemand aus dem Bereich hinkommt. Dann so eine Folge hätte ich nicht von jemandem aus dem Bereich erwartet, aber eine große Vielfalt wohl da. Die Folge liegt schon bei 7,3 bei IMDb. Wir hatten ja eben noch 7,8, jetzt sind wir bei 7,3. Und wir haben beim Was bisher geschah einmal den Rückblick aus Captain Steiner, wo nochmal klar gesagt wird, Spock möchte von allen in seiner Kurse erfahren und auch das Potenzial sehen. Dann haben wir nochmal den Flirt zwischen Chapel und Spock und wir haben die Beziehung zwischen Spock und Tip Ring, was dargestellt. Die Folge startet mit einem Voice-Over von Tip Ring, und zwar sind wir auf dem vulkanischen Rehabilitationszentrum, da wo sie den Menschen, die durch Diebstahl, Mord, sonst was in Gefangenschaft waren, wieder zurück ins Leben hilft. Und das finde ich ganz schön gemacht, dass es hier diese Verbindung wirklich gibt. Rehabilitation von Menschen, die ein Verbrechen begangen haben. Das gibt es ja bei uns in unserer Welt auch. Und hier gibt es halt auch viele Maßnahmen, die man auch schon kennt. Ne? So Kunstrehabilitation, Zen-Gärten oder ähnliches, was hier entsprechend immer wieder ergänzt wird. Das heißt, wieder dieses Zurückbringen in die Gesellschaft ist hier für sie ein wichtiger Punkt. Und parallel dazu möchte sie gerne mehr über Spocks Kultur kennenlernen, denn sie ist ja reine Vulkanierin und Spock ist halb Vulkanier, halb Mensch. Und sie geht das auf interessante Weise an und das wird mir teilweise etwas zu lustig, weil sie sich halt über menschlichen Sex informiert. Und dann Spock sagen, den und den Büchern fand sie es gut und Spock auch so ein bisschen, würde ja fast sagen, peinlich berührt ist, dann sagt, wir sollten die Sachen vielleicht gemeinsam erkunden und nicht nur durch die Bücher alleine. Ja, was haben wir für eine Erzählung hier? Wir haben im Grunde zwei Hauptgeschichten. Wir haben einmal anfangs eine Rettungsmission, mit der das Ganze startet. Und danach gehen wir über in eine Piratengeschichte. Piraten im Weltraum, nichts Neues, haben wir alles schon gehabt. Frage ist halt nur, wie es erzählt wird. Bei der Rettungsmission haben wir jetzt zunächst einen neuen Charakter, der auftaucht, Dr. Espen, gespielt von Jesse James Keitel. Die leitet die Rettungsmission an und die Rettungsmission soll jetzt von der Enterprise unterstützt werden. Wir befinden uns hier eben nicht Föderationsraum, das heißt außerhalb der rechtlichen Reichweite der Föderation, außerhalb der direkten Kommunikationsreichweite der Föderation. Also wir haben da Kommunikationsübertragung von 2 Tagen, weil es halt keine Subraumrelays gibt. Und das finde ich wiederum schön, dass man hier so ein bisschen darstellt, man muss halt die Technik schaffen, damit man diese interdimensionale oder interplanetäre eher Kommunikation überhaupt einrichten. Und diese technische Betrachtung finde ich schon mal gut. Und auch, dass die Enterprise dann auf den weiteren Weg in den Raum rein Kommunikationsbarken, Subraumbarken aussetzt, um kommunizieren zu können. Auch das finde ich schön, dass man da wieder so ein bisschen die Technik reinnimmt. Herr Dr. Espen war auch schon Counselor auf einer Sternenbasis in unserem Sonnensystem zuvor. Und ich finde sie schon von Anfang an im Verhalten irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Die wirkt nämlich am Anfang, als wir dann aus der Rettungsmission in so eine tiefere Phase kommen, hält sich für mich nicht so ganz logisch. Denn da erfahren wir, zwei Schiffe wurden zerstört von den dreien, die hier gerettet werden sollen. Das dritte ist vermisst. Und für mich fehlen bei ihr da so ein bisschen die Emotionen an der Stelle. Ne? Das kann auf den Charakter so angelegt worden sein, weil sie ja später noch einen Wandel vornimmt. War für mich aber dann selbst für den Wandel dann zu schlecht angelegt. Muss man einfach sagen. Und man hat hier auch eine ganz klare optische Erzählung, denn im Laufe der Folge ändert sich ihr Outfit. Das wird von etwas helleren, zwar schon dunkel getragene Töne, wird es aber zu ganz dunkel. Und das ist halt sehr einfache Erzählung über so Charakterveränderungen. Da hat man sich sehr einfach gemacht. Ja, dann haben wir die Piratengeschichte, die einmal da beginnt, dass wir das dritte Kolonieschiff finden. Der Captain und ein Außenteam transportiert sich rüber. In der Zwischenzeit lässt sich ungemerkt ein Piratenteam auf die Enterprise transportieren. Dann laufen die beiden Geschichten ab auf dem Kolonieschiff, werden Pike und seine Leute gefangen genommen. Auf der Enterprise muss sich die Crew den Piraten erwehren. Und beide Geschichten finde ich nicht gut erzählt. Erst einmal, warum geht der Captain auf eine unbekannte Außenmission, wo man noch weiß, dass hier Gefahren bestehen? Das war mir nicht klar. Gut, für zu Pikes Charakter passt es halbwegs. Aber das war mir alles so ein bisschen zu einfach gezogen, ja, also zu einfach reingesprungen. Weiß ich nicht. Kann auch nur meine Meinung jetzt sein. Hat mir nicht so gefallen. Dann natürlich auch, wenn wir schon wissen, das sind Piraten. Piraten haben bestimmte Techniken, die man vielleicht schon kennt. Warum beschäftigt man sich nicht im Voraus schon damit, was da auf einen treffen könnte? Transportblockaden, ähnlich. Ja, dass man da vielleicht was mitnimmt. Wir kennen aus den späteren Star Trek-Filmen diese Transportverstärker. Ich weiß nicht, ob es die hier in der Zeitlinie schon gibt. Aber das wäre ja sowas, hätte ja sowas sein können. Ja, und dann auch diese Gefangennahme und dann geht Pike so in die Verhandlung mit dem Chef, der sehr comichaft dargestellt wird. Ich habe mich ja ganz oft gefühlt bei Guardians of the Galaxy, nur nicht so gut wie bei Guardians of the Galaxy. Und überredet den dann, dass er für die Crew kochen kann. Das hat für mich schon wenig Sinn ergeben, dass man ihm das eingesteht. Und um damit dann in die Verhandlung zu gehen, das war für mich nicht logisch. Ne? Auch wenn man weiß, dass Pike gut kochen kann. Alles schön und gut, aber weiß ich nicht. Und da wird dann von Pike und seinen Leuten eine Meuterei angezettelt. Und das ging mir auch zu einfach. Für mich wäre das hier eine 2-Episoden-Folge gewesen, wo es einfach länger dauert, sowas auszulösen. Ne? Durch mehrere Gespräche, durch mehrere kleine Aktionen. Das ging mir alles zu schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auf der Enterprise muss man wissen, die Piraten beamen sich nicht direkt auf die Brücke. Es wird sogar die höchste Alarmstufe ausgelöst, es wird die Bewaffnung befohlen. Warum versiegel ich als Crew nicht die Brücke? Das ist doch mein Kernzentrum. Eigentlich, so würde ich es sehen, wenn mich jemand entert, versiegel ich die wichtigen Bereiche, das ist der Maschinenraum, das ist die Brücke, Wagenstation, Transporter, wenn die noch nicht eingenommen wurden. Warum wird das nicht gemacht? Das war mir nicht klar. Das hat für mich keinen Sinn ergeben. Besonders da, die sich in vorherigen Folgen so gut strategisch dargestellt haben, die Crew der Enterprise. Die scheinen hier viel vergessen zu haben. Dann kommen die Piraten natürlich auch auf die Brücke, schießen da die Crew an. Die werden nur betäubt. Das ist wiederum sinnig, weil sie ja, wenn wir die Verbindung zu dem Kolonieschiff aufbauen, dass sie ja auch, wo sie auch die Leute gefangen genommen haben, wahrscheinlich die verkaufen wollen. Als Sklaven an Klingonen oder sonst. Keine Ahnung. Entkommen können Spock und Dr. Espen aus der, von der Brücke und Schwester Chapel aus der Krankenstation, die dann sich durchs Schiff kämpfen und manövrieren, um dann entsprechend sich wieder zu treffen. Ich glaube, sie treffen sich im Maschinenraum damit. Dort holen sich dann die Brückenfunktion rüber und da stellt sich dann heraus, dass die wieder zurückgeschaltet werden und dass Espen gleichzeitig der Captain dieses Piratenschiffs ist, dem Piratenschiff mit dem schönen Namen Serena Squall und sie damit jetzt die Enterprise übernimmt. Ja. Ich frage mich erstmal, wie weiß sie genau, wie sie die Kontrollen wieder übernimmt? Entschuldigung. Warum kann einfach jemand Außenstehendes die Kontrollen übernehmen? Wenn Spock die doch mit seinem Sicherheitscode rübergeschaltet hat? Muss man da nicht auch wieder ein Sicherheitscode haben? Weil sie hat den ja auch nicht eingegeben, hat es zumindest nicht irgendwie erklärt. Das war für mich auch nicht ganz logisch. Ja, und dann geht das Ding los mit ihrer Darstellung und ich finde sie, das finde ich auch bei Pike ganz oft in dieser Folge, weil die leben beide von sehr starkem Overacting und das finde ich in dieser Folge nicht gut. Es wird halt sehr übertrieben Sachen dargestellt. Sie wirkt total wie der Captain bei der Smaragdkette bei Discovery, so extrem überspielt. Und das passt überhaupt nicht dazu, wie der Charakter eingeführt wird. Finde ich zumindest. Gefällt mir überhaupt nicht. Und diese Geschichte zeigt dann halt auch bis dahin, wie die Figuren sich so charakterlich verhalten. Ne? Gut, was gut dargestellt ist, ist, dass Spock natürlich wieder mit seiner menschlichen Seite kämpft. Ne? Er muss rausfinden, man muss erleben, dass sie sowohl Fluch als auch Segen sein kann. Ein Segen ist sie, weil er zum Beispiel bei dem Entkommen aus seiner Falle, in der sie am Anfang hängen, auf seinen Instinkt hört und sie daraus befreit. Das ist dann der Segen hinter seinen menschlichen Seiten. Der Fluch ist es wiederum, dass er zu vertrauensvoll ist gegenüber einer Person, die er gerade erst kennengelernt hat. Und dass er sich da beeinflussen lässt. Wiederum der Segen, den bringt Teprin am Ende zusammen, dass er durch seine menschliche Seite auch mehr Leidenschaft zeigen kann, die als Vulkanier nicht hätte zeigen können. Ob diese Leidenschaft rein an der menschlichen Seite liegt oder vielleicht auch an den menschlichen Emotionen, das muss in den nächsten Folgen zeigen. Auf der anderen Seite haben wir Schwester Chapel, die so ein bisschen die wache Schwesterseite ausspielt gegen zwei von den Piraten, die sie gefangen nehmen wollen, die dann aber wiederum auch ihre Gewieftheit und ihre Geschicktheit zeigt, um der Enterprise bei der Rettung zu helfen. Und die auch die Freundschaft zu Spock nochmal festigt und auch bestätigt am Ende, was ich auch ganz schön finde. Im Endeffekt möchte jetzt hier unsere nicht Dr. Angel, Captain Angel, einen Gefangenen, einen Patienten von T'Pring befreien. T'Pring kommt auch dahin und die wird dann durch eine List von Spock und Chapel, die sich als, ja, als zwei Menschen ausgeben oder zwei Personen ausgeben, die eine Affäre haben, sich dann auch küssen, wird sie davon abgehalten, diesen Vulkanier auszuliefern. Damit wird das Ganze aufgelöst. Warum das dann so leicht aufgelöst wird, ne? Dann kann Pike auf einmal von außen die Kontrollen wieder übernehmen, von einem anderen Schiff aus. Und dann geht Angel auf ihr Zusatzschiff. Die hatte so ein zusätzliches Schiff, was wie nur so eine Zecke aussah und flieht damit. Das ging auch alles extrem schnell. Deswegen hat mir das auch nicht so ganz zugesagt. Die Erkenntnis aus dieser Folge ist wiederum ganz schön. Nämlich die Erkenntnis, dass Spocks menschliche Seite nicht grundsätzlich was Schlechtes ist, sondern ihn in beide Richtungen ausbringen kann. Und er halt sich auf die Sachen konzentrieren muss, die gut für ihn sind. Und die versuchen ausschließlich, die schlecht für ihn sind. Und des Weiteren zeigt die Folge, dass Spock und T'Pring zwar zwei verschiedene Herkünfte haben, also teilverschieden, aber sich trotzdem nonverbal verstehen. Denn auch bei dieser Finte, die Spock und Chapel da durchführen, versteht T'Pring direkt, nee, das ist nicht echt, also kann ich hier auch getrost gehen und die Auflösung unserer Beziehung, die die ja dann simulieren, findet nicht wirklich statt. Und dann haben wir noch die, nicht ganz Post-Credit-Szene, sondern die Endszene, wo dann klar wird, okay, derjenige, der ausgeliefert werden sollte, ist ein Halbbruder von Spock. Jetzt bin ich mal gespannt, was wieder auftaucht. Wir hatten ja schon mal den Bezug zu Michael Burnham als Schwester. Jetzt haben wir ja einen Halbbruder. Jetzt möchte ich mal gerne wissen, ob das ins Finale einspielt oder ob das schon mal ein Vorbau für die nächste Staffel ist. Denn ich glaube ja noch immer, dass wir im Finale die Gorn irgendwie wieder kriegen und wir hier vielleicht schon einen möglichen Bösewicht für die nächste Staffel aufbauen. Könnt ihr auch sagen. Ja, mein Fazit zu der Folge, es hätte eine Doppelfolge sein sollen. Ne? Also es war einfach zu viel in einer Folge. Die Sachen gingen zu schnell voran, muss man einfach sagen. Und auch das Overacting war mir zu viel. Es wurde zu viel übertrieben dargestellt. Deswegen wird es für mich teilweise eher lustig, als ernst zu nehmen. Und das war halt einfach nicht meine Folge, muss ich sagen. Hat mir nicht so gefallen. Ja, leider. Leider wurde es in der nächsten Folge von mir aus für mich nicht besser. In der Folge 8 Elysian Kingdom, 53 Minuten, Regie Amanda Roe, die könnt ihr vielleicht aus C100, Doom Patrol oder Shadowhunters, also so ein bisschen Fantasy-lastiger, hat eine Bewertung bei IMDb von 6,1. Und da muss ich sagen, diese Bewertung ist auch hier für mich vollkommen nachvollziehbar. In der, was bisher geschah, Szenerie sehen wir einmal nochmal unseren Chefingenieur Hammer und seine telepathischen, nicht telekinetischen, telepathischen Fähigkeiten. Und wir kriegen aber den Rückblick auf Dr. Mbenga und seine kranke Tochter und die Geschichte, die er immer wieder vorliest. Und ähnlich startet auch die Folge. Die Folge startet mit zwei Erzählsträngen, nämlich einmal mit der Enterprise, die einen Nebel untersucht, die also wirklich wieder eine Forschungsaufgabe hat. Und Dr. Mbenga, der diese Zeit nutzt, um mit seiner Tochter Zeit zu verbringen. Das heißt, er untersucht sie, erzählt ihr wieder die Geschichte. Sie erzählt, wie gern sie die Geschichte hat, dass sie nur das Ende nicht mag, dass sie das gerne verändern würde. Und das ist quasi der Auftakt für die Folge. Zunächst bleiben wir beim Doktor. Da sehen wir, dass er ein bisschen seine normalen Aufgaben vernachlässigt, weil er halt eine Lösung sucht. Er hat also noch das Wissen, was er über den ersten Diener und seine ärztliche Begleitung erfahren hat, möchte er es umsetzen auf seine Tochter, führt verschiedene Experimente durch und eins verpufft quasi vor ihm und er atmet das ein. Da könnte man erst mal denken, oha, jetzt wird er hier irgendwie krank oder sonst was. Aber es stellt sich am Ende raus, dass diese Gefährdung, die er durch seinen übermenschlichen Drang, seine Tochter zu helfen, ausgelöst hat, ihn eher schützt, als ihn zu gefährden. Was er natürlich vernachlässigt, er gibt die Shuttle-Crew nicht frei. Und das finde ich wiederum schön erzählt, dass eine Crew, die von außerhalb kommt, die auf einer Außenmission war, erst vom Arzt geprüft werden muss und freigegeben werden muss. Das haben wir ja ganz ähnlich bei Piloten, die lange unterwegs waren. Die laufen ja auch, ich glaube, beim Militär ist das so. Die durchlaufen ja auch erstmal eine medizinische Prüfung, bevor die wieder fliegen dürfen. Auf der anderen Seite haben wir die Forschungsaufgabe, wo Pike einfach mal sagt, dass er das doch gerne machen würde. Einfach wirklich diese Forschung, weniger Kampf. Er ist also den Kampf ein bisschen müde. Er möchte gerne mehr erforschen und das Ganze halt wieder wirklich als Forschungsmission ansiedeln, so wie es auch stattgefunden hat. Ihr Forschung ist irgendwann vorbei, sie wollen wieder starten. Und dann stellt sich heraus, dass die Enterprise dort festhängt und auch durch Unterstützung von Hammer nicht von der Stelle kommt. Dr. Mbenga wird zur Unterstützung auch auf die Brücke gerufen und dann startet die eigentliche Geschichte, denn wir haben hier in dieser Folge die Erzählung einer Märchengeschichte. Und die Märchengeschichte, die Mbenga seiner Tochter vorliest, wird auf einmal Teilrealität, sage ich mal. Denn im Hintergrund sehen wir weiterhin die Enterprise, die gesamten Kulissen. Aber darüber wird gelegt, verschiedene Dekorationen und die Mitglieder der Crew werden zum Teil der Geschichte. Und ich finde ganz schön, dass man da diese ursprünglich im Hintergrund, die Enterprise im Hintergrund noch hat, finde ich sehr gut. Die ganzen Mitglieder der Crew werden auch in die Rollen versetzt, also auch geistige Rollen versetzt, bis auf zwei, nämlich einmal Dr. Menger durch das, was er eingeatmet hat, voraussichtlich, und Hammer durch seine geistigen Fähigkeiten. Er merkt zwar, dass hier etwas in seinen Geist eindringen will, aber er kann das abwehren. Ja, und diese Folge lebt dann halt jetzt vom Overacting. Das fand ich in der letzten Folge noch nicht gut. Natürlich bei den Märchen leben von Overacting. Das gehört dazu. Also im passenden Zusammenhang kann auch Overacting gut sein. Und hier zeigt auch Pike wieder seine komödiantische Seite, die auch wirklich gut darstellt. Ja, muss man einfach sagen. Ja, und dann laufen wir halt durch diese Märchengeschichte durch, die halt peu à peu erzählt wird. Da will ich jetzt nicht genau drauf eingehen. Und dann kommen wir irgendwann zu einer Ursachenforschung. Denn dann stellt sich heraus, das finden Emma und der Benga zusammen raus, dass es ein Lebewesen im Nebel gibt. Wird als Bewusstsein ohne Körper bezeichnet. Und dazu ruft der Menger, holt im, nicht im Menger, ruft Hammer einen Gedanken wieder auf, und zwar das sogenannte Boltzmann-Gehirn. Das Boltzmann-Gehirn ist in unserer realen Welt entstanden, dieser Begriff, bei der Erklärung der Entstehung des Universums. Denn da gab es die Überlegung, kann denn ein Universum überhaupt aus dem Nichts entstehen? Und das ist halt dann wirklich entstanden. Ja, da hat jemand auch einen, aber er heißt sogar Boltzmann, jetzt habe ich gerade schwer vergessen. Müsste eigentlich, sonst wird der Name nicht so ausgewählt werden, hat dann gesagt, ja, es kann aus dem Nichts sogar ein komplexes Bewusstsein entstehen, das dann wiederum für sich leben kann. Und das wird hier aufgegriffen bei diesem Lebewesen im Nebel. Und dieses Lebewesen schafft eine neue Realität und greift dabei in den Geist der Menschen ein. Bei Mbenga klappt das zum Teil, dass er halt die Umgebung verändert. Bei Hammer klappt es auch mit der Umgebung, aber nicht mehr. Oder die Umgebung verändert es so. Das habe ich nicht so ganz realisiert. Aber es verändert nicht nur die Umgebung, sondern es verändert auch die Kuh, denn es erhöht die Dopaminwerte bei der Kuh. Dopaminwerte, für die, die das nicht wissen, Dopamin ist ein Glückshormon im Körper. Und erhöhte Dopaminwerte werden oft mit bestimmten Bereichen verbunden, zum Beispiel mit geistigen Erkrankungen, mit Psychosen, mit Schizophrenie, mit extremen Angstzuständen. Und auch bei erhöhtem Drogenkonsum kann das entstehen. Und das kann natürlich dem Körper schaden. Wenn also ein erhöhtes Maß an Hormonen ausgeschüttet werden, kann das dem Körper wiederum schaden. Und das muss dann entsprechend reguliert werden. Und deswegen auch die Gefährdung, die Dr. Mbenga hier sieht und die er halt bekämpft. Dann wird natürlich die Geschichte weiter erzählt und dann fällt ihm irgendwann auf, Moment, die Geschichte verläuft ja nicht wie in meinem Buch. Und dann ist Emmas Theorie, die er hatte, dass dieses Wesen vielleicht auf Mbengas Erinnerung zurückgreift, wird dann widerlegt und Mbenga fällt auf, Moment, meine Tochter wollte die Geschichte mal verändern. Und dann merkt er, okay, es geht um meine Tochter. Und die sucht er dann auf. Und die ist nicht mehr, wo sie war, sondern ist jetzt in seinem Quartier. Wurde dort als das große Juwel, was eigentlich in der Geschichte ist, quasi hinterlegt. Das Wesen hat seine Tochter aus dem Puffer geholt und hat sie in dieser Realität geheilt. Sie ist aber nur in dieser Realität geheilt. Das heißt, solange sie in der Realität bleiben, wird sie gesund bleiben. Aber damit wird die Kuh verletzt. Und jetzt ist es an Dr. Mbenga zu entscheiden, entscheide ich mich für meine Tochter oder für die Kuh. Und hier, finde ich, wird ihm die Entscheidung etwas leichter gemacht. Denn das Wesen bietet ihm alternativ an, ja, ich lasse euch frei, aber deine Tochter bleibt bei mir. Ist natürlich noch immer für den Familienvater das Schlimmste, dass er seine Tochter quasi zurücklassen muss, aber er lässt sie dann in einer Form zurück, dass sie mit ihrer Seele, denn ist jetzt mal Seele, mit ihrem gesamten Bewusstsein weiterlebt und nur ihr Körper verschwindet. Hier ist dann so ein bisschen dieser Gedankengang wieder zwischen dem Glauben an die Seele und das Bewusstsein und dem rein körperlichen, was hier verankert wird. Und dass die Frage, ob für Mbenga kann er sie loslassen. Denn die Erkenntnis ist ja ganz klar, wenn er in die Realität zurückkehrt mit seiner Tochter, wird sie sterben. Das ist in dieser Folge rausgekommen. Wenn er in dieser neuen Realität bleibt mit seiner Tochter, wird die Kuh drunter leiden und vielleicht auch sterben. Das weiß man nicht, das wird nicht ausgeführt. Und wenn er seine Tochter dem Wesen überlässt, dann wird er sie nicht mehr bei sich haben, aber sie wird leben. Und hier finde ich, das ist wieder das Problem von einzelnen Folgen oder von diesen Folgen, dann trifft er die Entscheidung zu schnell. Das heißt, er entscheidet sich sehr schnell, ja okay, geh mit diesem Wesen. Ich bleibe hier, weil er kann nicht mitgehen. Und er gibt sie quasi ab. Finde ich ein bisschen schnell, ist Geschmackssache. Wir haben den Schnitt, die Tochter verschwindet, taucht dann aber wieder auf im höheren Alter. Und das ist eine Szene, die für mich in eine andere Folge gehört hätte. Für mich hätte Dr. Mbenga jetzt unter der Entscheidung leiden müssen und diese Aufklärung wäre in einer anderen Folge passiert. Weil so funktioniert es für mich nicht richtig. Ne? Weil sein Leid, was entsteht durch, dass er seine Tochter aufgibt, wird quasi direkt wieder aufgelöst. Weil am Ende der Folge hat er zwar noch so ein bisschen Schmerz, weil er sie halt hat gehen lassen, aber er wirkt auch zufrieden. Und das ist halt merkwürdig von der Erzählung, muss ich ganz klar. Ja, wir haben eine Folge mit einem sehr starken emotionalen Anker, mit der Verbindung zwischen Mbenga und seiner Tochter. Die Entscheidung hat aber keinen großen Leidensdruck. Das wird ja auch mit ihm dargestellt am Ende, dass er doch zufrieden ist mit seiner Entscheidung. Und das finde ich ein bisschen schade, weil damit nimmt man so ein bisschen die Stärke dieser Entscheidung raus, muss ich sagen. Und die ganze Erzählung über das Märchen ist einfach nicht meins. Das ist ein bisschen wie so eine Holodeck-Folge, aber ich fand die Holodeck-Folgen gerade bei Next Generation besser erzählt, muss ich ganz ehrlich sagen, als diese hier. Bin ja eher ein großer Next Generation-Fan. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Für mich fühlt sich die Folge eher wie eine Füller-Episode an. Und das ist nicht, was ich hier sehen möchte. Ja, was haben uns die vier Folgen gebracht? Einmal die Erkenntnis, dass All Star Trek Strange New Worlds nicht nur die Top-Folgen abliefert. Dann hat es uns einen vielleicht künftigen Antagonisten gebracht mit Spocks Halbbruder. Dann hat es uns viele Beziehungsdynamiken innerhalb der Crew gebracht. Wir haben die Crew näher zusammengeführt, das finde ich wiederum ganz schön. Wir haben einzelne Charakterentwicklungen von den einzelnen Figuren gehabt. Wir haben Dr. Mbenga, der starke Entwicklung durchmacht. ihre Schwester Chapel, die eine größere Entwicklung durchmacht. Aber trotzdem ist die Erkenntnis, wir haben nicht so starke Folgen. Aber wir haben auch keine Müllfolgen komplett, ja. Also es ist zumindest in jeder Folge irgendwas Gutes passiert, wo in jeder Folge irgendwie gute technische, medizinische, wissenschaftliche Punkte angesprochen. Es wurden vereinzelte Charaktere gut weiterentwickelt. Aber in Summe waren die Folgen nicht so stark, waren trotzdem Hoffnung, dass es danach entsprechend weitergeht. Und das auch positiv weitergeht. Ja, und damit bin ich durch mit meiner Folgenbesprechung Episode 5 bis 8. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt dran, bewertet das Ganze, liked das Ganze, abonniert unseren Kanal hier bei YouTube. Und damit möchte ich mich für euch verabschieden. Wir hören uns wieder zum Finale und ich wünsche euch noch einen schönen Morgentag, Abend oder Nacht, je nachdem, wenn ihr das Ganze hört. Und wir hören uns zunächst wieder. Macht es gut, bis dahin.